Teil 7. Triumph der Klimalobby. 44. Masterplan. Der Aufstieg der Klimalobby. Superreiche nutzen die Gelegenheit, noch größeren Einfluss auf das Weltgeschehen geltend zu machen. Ein geheimes Treffen von Milliardären am 5. Mai 2009 im Haus von Sir Paul Nurse, einem britischen Nobelpreisträger und Präsidenten der privaten Rockefeller University in den USA, brachte die neue Lobby in Schwung. Die Anwesenden, darunter Michael Bloomberg, Warren Buffett, Bill Gates, David Rockefeller Jr. und George Soros, diskutierten darüber, wie sie ihren Reichtum einsetzen könnten, um die Welt zu verbessern. Die informelle Nachmittagssitzung sollte diskret bleiben, weshalb man selbst engen Mitarbeitern der Philanthropen gesagt hatte, ihre Chefs befänden sich in Sicherheitsbriefings, berichtete 3 Wochen später die Sunday Times. Aber warum die Geheimhaltung? Sie wollten von Reich zu Reich sprechen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass etwas, was sie sagen, in den Zeitungen landen und man sie als alternative Weltregierung darstellen würde, gab ein Zeuge zu verstehen. Die Milliardäre hatten jeweils 15 Minuten Zeit, um ihr philanthropisches Steckenpferd vorzustellen. Beim Abendessen tauschten sie sich aus, wie sie sich auf ein gemeinsames Ziel einigen könnten. So stand eine Reform der Überwachung von Ausgaben für Entwicklungshilfe ebenso zur Debatte wie der Bau ländlicher Schulen und Wasserversorgungssystemen in ärmeren Ländern. Als übergeordnetes Problem für Umwelt, Gesellschaft und Industrie identifizierten die Anwesenden das Bevölkerungswachstum. Zum Gegner erklärten sie die Lobby fossiler Energie, die über 80% der weltweiten Energiemenge vermarktet und entsprechend mächtig ist. Das Strategiepapier Design to Win, Philanthropy's Role in the Fight Against Global Warming, der Stiftung Climate Works aus dem Jahr 2007, eine Art Masterplan, wies den Weg. Darin steht geschrieben, wie Stiftungsmittel am effizientesten zum Aufbau einer Klimaschutzpolitik eingesetzt werden können. Gründe neue nationale Organisationen mit der Expertise zur strategischen Beschaffung von Fördergeldern mit großer Hebelwirkung. Ein finanzieller Aufwand von jährlich 600 Millionen US-Dollar genüge dabei, um bis 2030 weltweit 11 Gigatonnen CO2 einzusparen und damit die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Design to Win war der 2. Versuch, um in den Vereinigten Staaten die Diskurshoheit für erneuerbare Energien zu gewinnen. Schon 1991 hatten die Stiftungen von Rockefeller, MacArthur und anderen die Energy Foundation gegründet, zu der später auch Hewlett und Packard, die Gründer des gleichnamigen Konzerns, stießen. Dieser Organisation gelang es, den Weg für Windkraft und Solarenergie an der US-Westküste zu ebnen. Auf Initiative der Hewlett Foundation und mit Unterstützung einer Beratungsagentur entwarfen die Vordenker 2006 ihre neue Strategie, die mindestens eine Verdreifachung der Spenden in Klimastiftungen vorsah, um zum Lobbybudget des konservativen Milieus aufzuschließen. Diese hatten, dem Politikforscher Matthew Nisbet zufolge, in den 2000er Jahren rund 550 Millionen US-Dollar investiert, um Politik gegen fossile Energien zu verhindern. Die Lobby der Erneuerbaren wollte mehr. 2008 gründeten die Stiftungen von Hewlett und Packard sowie McKnight mit 1,1 Milliarden Dollar die Organisation Climate Works, um die Kräfte der Großspender zu bündeln. Unsere Mission ist es, die Philanthropie zur Lösung der Klimakrise zu mobilisieren. Hal Harvey, dem Mann hinter dem Masterplan Design to Win, ging es eigentlich gar nicht ums Klima. Sein Gegner war das Erdöl, gestand er. Als er Anfang der 1980er Jahre zur Tauglichkeitsprüfung für das Militär musste, sei ihm klar geworden, dass nahezu alle drohenden bewaffneten Konflikte mit dem Rohstoff zu tun hatten. »Ich wusste, wir müssen ganz schnell weg davon«, erinnert sich Harvey in der Zeit. In Stanford hatte er Energietechnik, Physik und Politik studiert. Danach arbeitete er für NGOs, die sich für die Kontrolle von Atomwaffen einsetzten. Bald landete er bei der Hewlett Foundation, die eine bessere Welt fördern will, und stand 2020 über ein Vermögen von mehr als 13 Milliarden US-Dollar verfügte. Harvey übernahm 2002 das Umweltprogramm der Organisation. Von nun an ging es ihm auch ums Klima. Er gründete weitere Stiftungen. 2021 etwa die Climate Imperative Foundation mit einem Jahresbudget von fast 200 Millionen Dollar. Damit war die fossile Industrie abgehängt. Laut einer Schätzung des Soziologen Robert Brull aus dem Jahr 2013 verfügte diese im Zeitraum von 2003 bis 2010 über 900 Millionen US-Dollar jährlich und hatte 91 Lobbygruppen unter sich. Unklar blieb in seiner Untersuchung allerdings, welcher Anteil des Budgets tatsächlich in Kampagnen gegen Klimaschutz geflossen war, denn die Gruppen verfolgten daneben noch andere Ziele. Eine Analyse der Klimaschutzorganisation Influence Map, die ein breites mediales Echo nach sich zog, ergab 2019, dass die 5 größten Öl- und Gasunternehmen der Welt zusammen etwa 200 Millionen Dollar pro Jahr für Interessenvertretung ausgeben. Getragen wird Influence Map von den Großstiftungen der Lobby für erneuerbare Energien. Deren finanzielles Potenzial scheint in den 2010er Jahren das der fossilen Industrie bei weitem übertroffen zu haben. Schätzungen der konservativen NGO Capital Research Center zeigen, dass Großstiftungen für den Klimaschutz allein 2019 gut 2,4 Milliarden Dollar spendiert hatten. Und das ausgenommen der Lobbyarbeit privater Unternehmen für Subventionen oder NGOs mit einem breiteren Fokus. Unabhängige Forscher kamen zu ähnlichen Ergebnissen. So fand der Kommunikationswissenschaftler Matthew Nisbet heraus, dass die 19 größten Umweltorganisationen zwischen 2011 und 2015 in den Vereinigten Staaten 556 Millionen Dollar für die Interessenvertretung von Klimawandelthemen zur Verfügung gestellt hatten. Gut ein Viertel der Summe war demnach an Medien gegangen. Allein der Milliardär und Politiker der Demokratischen Partei Michael Bloomberg steckte laut Guardian von 2011 bis 2018 über seine Stiftung an die 164 Millionen Dollar in die Lobbyarbeit gegen Kohle. Eine mächtige Bewegung war entstanden. Nisbet zweifelt an der Uneigennützigkeit der vermeintlich klimafreundlichen Finanziers. Für Ultramilliardäre ist ein Klimanotstand die perfekte Gelegenheit, noch größeren Einfluss auf das Weltgeschehen geltend zu machen, da sie die Zivilgesellschaft mit Milliarden an Philanthropie überschütten und ihre Geschäfte und Investitionen vor kritischer Prüfung schützen können. Die Sponsoren verstärkten ihr Engagement, mitunter verdeckt. 2007 startete der wohl bekannteste Umweltaktivist der USA, Bill McKibben, seine Klimaschutzkampagne 350.org gegen fossile Energieträger. 3 Jahre später behauptete er, die größte globale Kundgebung jemals organisiert zu haben, mit so gut wie keinem Geld. 2014 entlarvte die Wissenschaftlerin Vivian Krause 4 Großstiftungen hinter 350.org, darunter Rockefeller und Climate Works. 2017 kündigte die Hewlett Foundation an, in den nächsten 10 Jahren 600 Millionen Dollar für die Transformation des Energiesektors ausgeben zu wollen. Auf einer Tagung 2018, dem Climate Action Summit, sagten 29 Stiftungen 4 Milliarden US-Dollar zu, um per Lobbyismus den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. 2014 offenbarte ein Regierungsreport in den USA neben Climate Works 10 weitere Großsponsoren, die sich für Klima und Umwelt einsetzten und ein Vermögen von 23,2 Milliarden US-Dollar gemeldet hatten. Allein zwischen 2010 und 2013 förderten sie 23 Kampagnen mit insgesamt 202,2 Millionen Dollar. Hauptempfänger waren The Nature Conservancy und der Environmental Defense Fund. Das Papier kritisierte die Nähe von NGOs und grünen Oligarchen. Das Sponsoring sei dem Kauf einer Dienstleistung nicht unähnlich. Ihr Engagement mache die Reichen im Gegenzug davor immun, als Multimilliardäre mit all den damit verbundenen negativen Assoziationen gebrandmarkt zu werden. Nisbet erklärt, dass die Wind- und Sonneindustrie zudem die Medien auf ihrer Seite haben. Ist in der Presse von linksgerichteten und progressiven Stiftungen die Rede, falle die Berichterstattung in der Regel überwiegend positiv und unkritisch aus, was den Mangel an öffentlicher Kontrolle in Bezug auf ihre philanthropischen Aktivitäten, Erfolge und Misserfolge vertieft. Im Gegensatz zu den Klimaskeptikern der konservativen Institutionen hinterfragen Medien die Lobby der Erneuerbaren kaum, erläutert der Wissenschaftler. Die Geldgeber würden darauf abzielen, einen Übergang zu Solar- und Windenergie herbeizuführen, der die Weltwirtschaft erfasst, bilanziert Nisbet. Eine breite Palette anderer Technologien und Politiken hätten die Sponsoren ausgeschlossen. Ein Fehler, meint der Experte. Um den historisch beispiellosen gesellschaftlichen Wandel zu erreichen, fordern etwa die meisten Szenarien des UN-Klimarats nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch Investitionen in Kernenergie, CO2-Speicherung und andere Technologien. Nisbet kritisiert die Ausrichtung der Initiativen. Ein Großteil der Klimaphilanthropie-Welt bleibt erbittert parteiisch, schreibt er. Obwohl die Vereinten Nationen gemäß eigenem Vorsatz stolze 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung erreichen wollen, hat das Handeln der Stiftungen dafür gesorgt, dass der Kampf gegen den Klimawandel die 16 anderen, darunter die Versorgung mit günstiger Energie, ein breiteres Bildungsangebot, eine ausreichende Gesundheitsversorgung sowie die Beseitigung von Hunger und Armut, in den Hintergrund drängt. Auch Bill Gates war sich 12 Jahre nach seinem Geheimtreffen mit den anderen Milliardären im Mai 2009 nicht mehr sicher. In seinem Buch aus dem Jahr 2021 beklagt er die Tatsache, dass Hilfsgelder für Gesundheitskampagnen in armen Ländern zunehmend umgewidmet werden für Klimazahlungen, mit denen die Regierungen ihr Ansehen in internationalen Abkommen aufbessern wollen.